SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen zur Sendung. Keine politische Corona-Aufarbeitung vor den nächsten Wahlen? Offenbar scheint genau dieser Fall einzutreten. Dazu gleich mehr. Wie sieht die Flüchtlingssituation im Saarland aktuell aus? Unser Politikreporter Christian Leistenschneider hat nachgefragt. Und zum Ende der Sendung noch etwas Sport, die 13. Etappe der Tour de France. Alles bis 18 Uhr in der SR Info Bilanz am Abend. Sie hatten es sich fest vorgenommen, die Pandemie soll aufgearbeitet werden. Das war die Ankündigung während und nach der Pandemie vor allen Dingen aus der Bundesregierung heraus. Es gab verschiedene Vorschläge und Ideen, wie man das anpacken soll, mit Bürgerräten etwa oder mit einer Enquete-Kommission oder vielleicht sogar einfach mit beidem. Wie das ARD-Hauptstadtstudio nun aber erfahren hat, wird es in dieser Legislatur offenbar keine Aufarbeitung geben, denn die Fraktionen sind sich eben über genau diese Frage des Wie immer noch nicht einig und scheinen einem Kompromiss auch nicht mehr näher zu kommen. Mehr dazu von Barbara Kostolnik aus Berlin.
Das Thema ist brisant, denn kaum etwas hat die Bevölkerung in den letzten Jahren mehr beschäftigt als die Pandemie, die den Staat bis in die privatesten Bereiche vordringen ließ. Dass eine Aufarbeitung Not tut, ist Konsens, auch bei FDP und SPD.
Die Aufarbeitung ist notwendig. Wir brauchen im Grunde eine breite gesellschaftliche Debatte.
Wir haben ja sehr viele Facetten in der Corona-Krise aufzuarbeiten.
Aber genau diese Aufarbeitung steht auf der Kippe. Die Fraktionsspitzen von SPD und FDP können sich nicht einigen und haben die Aufarbeitung vertagt. Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfahren hat, ist man in der FDP der Ansicht, dass sich erst der nächste Bundestag mit dem Thema beschäftigen soll. Besonders kontrovers ist die Frage, wie die Bundesländer an einer eventuellen Enquete-Kommission beteiligt werden sollen. Sollen alle 16 Bundesländer je einen Vertreter in die Kommission schicken oder reicht ein Vertreter für alle? Eigentlich sind sich der FDP-Abgeordnete Carsten Klein und die SPD-Frau Heike Behrens in der Sache Aufarbeitung ja einig. Aber wie diese Aufarbeitung aussehen soll, darüber gehen die Meinungen, vor allem bei SPD und FDP, auseinander.
Uns ist es wirklich wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Perspektiven, mit ihren Erfahrungen vorkommen bei dieser Aufarbeitung und wir das nicht rein nur unter wissenschaftlichen und politischen Perspektiven diskutieren. Und deshalb wünschen wir uns einen Bürgerrat, in dem das breit diskutiert wird und darauf aufbauend dann die weitere parlamentarische Bearbeitung.
Genau diese parlamentarische Bearbeitung aber möchte die FDP in den Vordergrund stellen, mit Wissenschaftlerinnen und Entscheidungsträgern. Carsten Klein ist nicht grundsätzlich gegen Bürgerräte. Bei Fragen wie Schulschließungen und Steuergelder für Impfstoff- und Maskenbeschaffung aber will er sich nicht nur auf die Bürgerräte verlassen.
Bürgerräte können das begleiten, aber der Kern muss in einer Enquete-Kommission stattfinden. Und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum er sich dem verweigert.
Die Fronten zwischen SPD und FDP sind verhärtet. Die Grünen hoffen trotzdem noch auf eine Einigung. Die parlamentarische Geschäftsführerin Irene Mihalic schreibt in einer Mitteilung, dass die Grünen-Fraktion die Corona-Maßnahmen im Kontext der Zeit noch einmal genau betrachten möchte. In der Frage der Instrumente zeigen sich die Grünen offen. Brisant wird das Thema unter anderem dadurch, dass in drei ostdeutschen Bundesländern in diesem Jahr Landtagswahlen anstehen. Für Heike Behrens von der SPD ein Grund mehr, Bürgerinnen und Bürger in die Aufarbeitung mit einzubeziehen.
Auch in Ostdeutschland ist das große Bedürfnis da, gehört zu werden mit den Anliegen, die man hat. Und deshalb glauben wir schon, dass dieser Weg, diese Debatte in einem Bürgerrat zunächst zu diskutieren, genau dieses Anliegen aufnimmt und wir dadurch einfach auch eine breitere Erkenntnis haben, an welchen Stellen wirklich Dinge verändert werden müssen.
Das Verhältnis der Koalitionspartner zueinander zu verändern, zu verbessern, wäre da ein erster bedeutender Schritt. Denn so wie es jetzt aussieht, ist das Thema Corona-Aufarbeitung in dieser Legislatur vom Tisch.
Und zu diesem Thema hören Sie jetzt einen Kommentar von Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Im Herbst dürfte ein Sturm die Politik in Deutschland heftig durcheinander wirbeln. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg haben die Bürger die Wahl, wer sie künftig regieren soll. Die AfD könnte in allen drei Ländern stärkste Kraft werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht steigt in Meinungsumfragen immer höher. Den Ampelparteien dagegen droht im September eine schwere Schlappe. Umso fahrlässiger erscheint, was SPD, Grüne und FDP gerade tun. Oder besser gesagt, nicht tun. Sie bekommen die angekündigte Aufarbeitung der Corona-Pandemie nicht an den Start. Auf diese Aufarbeitung haben die Menschen in diesem Land aber ein Anrecht. Und zwar rechtzeitig vor der Bundestagswahl in einem Jahr. Geschlossene Schulen, Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Impfregelungen, Maskenpflicht. Es gibt viel zu evaluieren. Wo gab es Fehleinschätzungen oder falsche Entscheidungen? Was hätte man besser machen können? Sind wir ausreichend auf eine nächste Pandemie vorbereitet? Diese Fragen müssen endlich diskutiert werden. Eine Enquete-Kommission, in der neben Politikern auch externe Sachverständige sitzen, wäre dafür der geeignete Ort. Ein Corona-Bürgerrat ist ebenfalls eine gute Idee, um unsere Erfahrungen auszutauschen und wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Schließlich hat kaum etwas unsere Gesellschaft so gespalten wie die Corona-Politik. Enquete-Kommission, Bürgerrat oder am besten beides parallel? Dass die drei Ampelfraktionen sich in dieser Frage weiterhin nicht einigen können, ist fatal. So entsteht bei vielen Bürgern der Eindruck, dass die in Berlin sich drücken wollen und an einer Aufarbeitung gar nicht interessiert sind. Die AfD und das BSW reiben sich die Hände. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Sarah Wagenknecht, bei jeder Kundgebung sprechen sie über das angebliche Versagen des Bundes und der Länderregierungen in der Corona-Politik. Beide Parteien fordern einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Für die Populisten ein Wahlkampfschlager. Wagenknecht macht zudem klar, ohne Aufarbeitung keine Regierungsbeteiligung des BSW in Dresden, Erfurt oder Potsdam. Wenn die Ampelfraktionen sich nicht bald einigen, treiben sie AfD und BSW weitere Wähler in die Arme.
Die Meinung von Dagmar Pepping. Die Steuer in Deutschland ist eine komplizierte Sache. Soweit kann man sich sicher aus dem Fenster rauslehnen, ohne vorher noch eine repräsentative Umfrage gemacht zu haben. Für die meisten aber sicher nachvollziehbar, Steuerklassen. Die reichen bisher von Klasse 1 bis Klasse 6. Das soll sich aber nun ändern. Die Klassen 3 und 5 sollen nach den Plänen von Finanzminister Christian Lindner von der FDP wegfallen. So die Ankündigung aus der Ampelregierung. Wirft die Frage in den Raum, wie wirkt sich das aus auf uns Steuerzahler und konkret auch auf das Ehegattensplitting, denn Paare, die unterschiedlich verdienen, konnten durch die Steuerklassen 3 und 5 sparen. Steuerberaterkammerpräsident Ronald Maul gab darauf im SR-Interview eine Antwort.
Erstmal das Wichtigste, das Ehegattensplitting bleibt. Das heißt, der Steuervorteil für Verheiratete wird nicht angetastet, lediglich die Verteilung der Steuern unterjährig auf der Lohnsteuer. Das ändert sich durch den Wegfall der Steuerklasse 3 und 5. Man will gerechter besteuern. Der mit der Steuerklasse 3 wird nach 4 besteuert und der von der 5 ebenfalls in die 4. Und damit soll man mehr Fairness schaffen. Also die Steuerklasse 3 und 5 wird überführt. Jeder Partner bekommt die Steuerklasse 4 und kann auf Antrag ein Faktorverfahren wählen, dass die Besteuerung je nach dem Einkommen, also die Vorteile bleiben auf der Seite der Ehegatten oder Lebenspartner. Mhm. Es geht nicht nur um Steuern, sondern auch um Sozialabgaben. Wenn ich jetzt beispielsweise arbeitslos bin, Krankengeld beziehe, ja, Mutterschaftsgeld und andere Lohnersatzleistungen beziehe, die werden immer von dem aktuellen Netto gerechnet. Das bedeutet meistens die Ehefrau, die ein Kind bekommt oder länger krank ist, die hat mit der Steuerklasse 5 einen Nachteil, der nicht ausgeglichen wird, weil sie von einem geringeren Netto auch geringere Sozialleistungen bekommt. Das wird abgeschafft, indem jeder in die Steuerklasse 4 hineinrutscht.
Und auch insgesamt verspreche sich die Bundesregierung einen geringeren Verwaltungsaufwand durch die Reform, sagt Steuerberaterkammerpräsident Maul, ergänzt aber auch gleichzeitig, ob das alles so kommt. Das bleibt wie immer abzuwarten. Wir wechseln ins Saarland. Im vergangenen Jahr haben viele Kommunen Alarm geschlagen. Wegen der hohen Flüchtlingszahlen sahen sie sich an der Belastungsgrenze. Der Saarlouer Landrat Patrick Lauer sprach von einer dramatischen Lage. Sein St. Wendeler Kollege Udo Rechtenwald davon, dass die Kommunen mit dem Rücken zur Wand stünden. Weil das ein deutschlandweites Problem war, hatten sich Bund und Länder im vergangenen November zu einem Krisengipfel getroffen. Dabei wurden etwa Pauschalzahlungen des Bundes und geringere Leistungen für Asylsuchende beschlossen. Mein Kollege Christian Leistenschneider aus der Politikredaktion hat sich die Zahlen aktuell nun mal genauer angeschaut und ich konnte vor unserer Sendung mit ihm darüber sprechen. Christian, wie haben sich denn die Zahlen seither entwickelt?
Die Zahlen sind zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2024 sind rund 40% weniger Flüchtlinge im Saarland angekommen. Insgesamt waren es 2525. Dabei gab es ein Viertel weniger Asylbewerber. Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die wegen einer Sonderregelung keinen Asylantrag stellen müssen, hat sich um die Hälfte reduziert. Vor allem gegenüber 2022, als nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im ersten Halbjahr über 10.000 Flüchtlinge ins Saarland kamen, ist das ein deutlicher Rückgang. Ob das was mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zu tun hat, ist aber fraglich.
Es sind also deutlich weniger Flüchtlinge im Saarland angekommen, sind damit dann auch jetzt quasi die Probleme der Kommunen gelöst?
Nein, das sind sie leider nicht. Denn die Gesamtmenge der Flüchtlinge im Saarland ist weiterhin hoch. Das Innenministerium spricht gar von insgesamt 162.000 Flüchtlingen, die über die zentrale Ausländerbehörde in Lebach betreut werden. Diese Zahl erscheint außerordentlich hoch. Das Innenministerium hat sie aber auch auf schriftliche Nachfrage so genannt. Die Kommunen jedenfalls stellt vor allem der starke Zuzug in den Vorjahren vor große Schwierigkeiten.
Und was sind da dann immer noch die größten Probleme?
Die drängendsten Probleme sind Wohnraum und, wie so oft, das Geld. Die Kommunen sind rechtlich verpflichtet, die Flüchtlinge unterzubringen. Doch Wohnraum ist knapp, denn viele der Flüchtlinge aus den vergangenen Jahren sind ja nicht weg, sondern wurden von den Kommunen in Wohnungen untergebracht. Und diese Wohnungen stehen für Neuankömmlinge dann natürlich nicht mehr zur Verfügung. Der Vorsitzende des Saarländischen Landkreistages Recktenwald sagte darum, dass die rückläufigen Zahlen in erster Linie für die Landesaufnahmestelle in Lebach Erleichterung gebracht haben, weil sich da die Belegsituation entspannt habe. Am kommunalen Wohnungsmarkt sei die Lage aber weiter sehr angespannt. Immerhin müssen die Flüchtlinge nicht in Turnhallen untergebracht werden. Doch sollten die Zahlen wieder steigen, würden sofort Problemlagen entstehen, sagt Recktenwald. Und das Thema Geld ist für die notorisch klammen Kommunen im Saarland natürlich auch ein Problem. Da hatten sich Bund und Länder im vergangenen November darauf geeinigt, dass der Bund pro Asylantragsteller und Jahr pauschal 7.500 Euro zahlt. Das reicht aber laut Recktenwald nicht aus. Er fordert, dass der Bund die gesamten Unterbringungskosten zahlt.
Und wie hilft das Land den Kommunen dann an der Stelle? Das wäre ja der nächste Geldgeber.
Also erstmal muss man sagen, dass die Unterbringung der Flüchtlinge, wie gesagt, eine kommunale Pflichtaufgabe ist. Das Land unterstützt die Kommunen dabei aber trotzdem. Es hat im vergangenen Jahr zum Beispiel in Ensdorf ein Containerdorf errichtet, um Flüchtlinge zeitweise unterzubringen und damit so ein bisschen den Druck von den Kommunen zu nehmen. Das hat auch ganz gut geklappt und das Containerdorf konnte inzwischen wieder geschlossen werden. Außerdem hat das Land den Kommunen mehr Zeit bei der Zuweisung der Flüchtlinge eingeräumt. Die haben inzwischen 6 bis 8 Wochen. Innenminister Joost sagte aber auch, dass er von den Kommunen erwarte, dass sie die Zeit nutzen, um, so wie er es sagt, Wohnraum zu aktivieren.
Information von SR-Politikreporter Christian Leistenschneider. Und wir bleiben bei der saarländischen Politik. Gestern Abend wurde im Saarbrücker Bezirksrat West gewählt. Eigentlich keine größere Nachricht, erst recht keine, die für großen Wirbel sorgt. Aber gestern Abend lief alles anders als sonst. Und vor allem anders, wie es sich SPD und CDU in ihren Parteiprogrammen selbst festgeschrieben haben. Denn weil weder SPD noch CDU bei der Wahl des Bezirksbürgermeisteramtes einen Kompromiss finden konnten, wurde nicht nur ein CDU-Kandidat mit den Stimmen der AfD zum Bezirksbürgermeister, es wurde auch ein AfD-Kandidat zum ersten Beigeordneten. Die beiden großen Parteien werfen sich jeweils gegenseitig den Bruch mit den eigenen Parteiprinzipien vor. Das alles wäre gar nicht nötig, hätten sich alle Beteiligten im Vorfeld einfach mal auf das Einmaleins der Politik konzentriert, sagt SR-Politikreporter Yannick Böffel in seinem Kommentar.
Man muss es so einfach ausdrücken, CDU und SPD haben offenbar den Schuss nicht gehört. Nun tun alle so, als wäre das Kind so ganz plötzlich in den Brunnen gefallen, von wegen. Die Situation im Bezirksrat Saarbrücken West hätte nie so weit kommen dürfen. Beide Fraktionen sind sehenden Auges in diese Wahl gegangen. Sie waren so verbohrt, dass die einen das Ergebnis billigend in Kauf genommen und die anderen sogar Profit daraus geschlagen haben. Auf der einen Seite die SPD, wissend, dass ihre Kandidatin Isolde Ries aufgrund jahrelanger Fehden für die CDU nicht vermittelbar ist. Und auf der anderen Seite die CDU, wissend, dass ihr Kandidat am Ende durch die Stimmen der AfD gewählt wird. Trotzdem hat sie die Wahl durchgezogen. Dazu braucht es nicht einmal Absprachen, da braucht es keine Koalition. Das wusste jeder mit einer Handvoll gesunden Menschenverstandes. Dieses Wahlverhalten ist Teil des Geschäftsmodells der AfD. Das ist bekannt. Dass sich mindestens eine der Parteien dann noch nicht einmal genierte, den AfDler Werner Schwaben zum ersten Beigeordneten zu wählen, schlägt dem fast den Boden aus. Der erste Beigeordnete der AfD im Land, es ist ein Sündenfall. Losgelöst von allem Geschrei und von allen Schuldzuweisungen machen sie alle zusammen. CDU und SPD, die AfD damit aber zum Scheinriesen, der mit jeder solcher Wahlen größer und mächtiger wirkt, als er tatsächlich ist. Im Schnitt hat die AfD bei der Kommunalwahl ja ein starkes, aber eben kein beängstigendes Ergebnis erreicht. Wir sind im Saarland meilenweit von ostdeutschen Verhältnissen entfernt, dort, wo es tatsächlich keine Mehrheiten ohne die AfD gibt. Um es noch einmal deutlich zu machen, SPD und CDU haben im Bezirksrat Saarbrücken-West zusammen eine Zweidrittelmehrheit. Wer es da nicht schafft, Kompromisse zu schließen, macht einzig und allein Politik im Sinne der AfD. Wenn es da neue Mehrheiten braucht, dann ist es die Aufgabe der Demokraten, sie zu finden, auch wenn es nicht die Wunschkonstellation ist. Politik ist die Kunst des Möglichen, soll Bismarck mal gesagt haben. Dabei ist es ganz ehrlich nicht einmal Kunst, so eine simple Mehrheit zu organisieren. Auch wenn das Verzicht auf Maximalpositionen bedeutet, wenn die eigene Kandidatin keine Mehrheit hat, dann hat sie eben keine Mehrheit, dann braucht es eine andere Kandidatin. Und wenn der eigene Kandidat wohlwissentlich nur mit der AfD eine Mehrheit hat, dann braucht es eine andere Mehrheit. Ganz simples Einmaleins der Politik. Wer das nicht rechnen kann, hat in der Politik nichts verloren. Ja, es ist ein Sündenfall, dass die AfD nun einen eigenen Beigeordneten hat. Es geht aber gar nicht so sehr um dieses einzelne Wahlergebnis und damit nicht nur um den Bezirksrat in Saarbrücken, sondern es geht um den Geist, der zu diesem Wahlergebnis geführt hat. Wenn diejenigen, deren Zusammenarbeit in diesen Zeiten mehr denn je gefordert ist, das nicht hinbekommen, wenn die kommunale Ebene selbst bei solchen offensichtlichen Konstellationen jegliche Kompromissbereitschaft vermissen lässt, dann kann einem nur grauen vor dem, was da in den kommenden 5 Jahren im Rat, wenn es um Inhalte und nicht um Personen geht, noch bevorsteht. Und am Ende, da feigst die AfD. Wieder mal. Vermutlich noch mehr über das peinliche Gebaren der Großen als über ihren ersten eigenen Beigeordneten im Land.
Die Meinung von Yannick Böffel. Und damit zu den Nachrichten mit Tanja Philipp-Mura.
Der Aufbau des neuen NATO-Ukraine-Kommandos in Wiesbaden hat begonnen. Bündnisvertreter erklärten am Rande des NATO-Gipfels in Washington, es werde jedoch noch einige Monate brauchen, bis alle geplanten Aufgaben übernommen werden könnten. Bis dahin würden weiterhin die US-Streitkräfte die Koordinierungsaufgaben zu Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte übernehmen. Für Militärhilfen für die Ukraine wollen die NATO-Staaten innerhalb des nächsten Jahres wieder mindestens 40 Milliarden Euro mobilisieren. Die EU-Kommission wirft dem Social-Media-Konzern X, früher Twitter, vor, gegen EU-Recht zu verstoßen. Nach Angaben der Brüsseler Behörde kann die Gestaltung der Online-Plattform von X Nutzer in die Irre führen. Konkret gehe es um das Verifizierungssystem für Konten. Wie es weiter heißt, handelt es sich um eine vorläufige Bewertung der Kommission. Der Firma des US-Unternehmers Musk droht eine hohe Strafzahlung. Wörter mit Genderstern gehören weiterhin nicht zur amtlichen deutschen Rechtschreibung. Das hat die Kultusministerkonferenz mitgeteilt. Im neuen amtlichen Regelwerk werde darauf hingewiesen, dass geschlechtssensible Sprache zu grammatischen Folgeproblemen führen könne. Die neuen Rechtschreiberegeln des Rats für deutsche Sprache gelten für Schulen und die öffentliche Verwaltung. Sie sind seit Monatsbeginn in Kraft.
17.42 Uhr, Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Im Kibbuz Beri nahe Gaza starben am 7. Oktober mehr als 100 Menschen. Viele Bewohner wurden von Hamas-Terroristen entführt. Stundenlang kämpften die Menschen dort alleine ums Überleben, ohne die Hilfe des israelischen Militärs. Das räumte nun erstmals ein, am 7. Oktober bei der Verteidigung des Kibbuz versagt zu haben. Ein Untersuchungsbericht der Armee soll Antworten geben. Doch für viele Überlebende bleiben Fragen offen. Bettina Meyer berichtet.
Für die ehemaligen Bewohner des Kibbuz Be'eri, das an den Gazastreifen grenzt, war es das erste Mal, dass sie vom Militär Antworten bekamen auf Fragen, die die Überlebenden seit 9 Monaten quälen. Wo war die israelische Armee, als hunderte Hamas-Terroristen den Kibbuz überfielen, mehr als 100 Bewohner töteten, 30 verschleppten? Warum war die Gemeinde den Terroristen stundenlang ausgeliefert? Armeesprecher Daniel Hagari fasst den Untersuchungsbericht der Armee zu den Versäumnissen in Be'eri am 7. Oktober zusammen. Die Armee hat versagt, die Bewohner des Kibbuz nicht beschützt. Es ist schmerzhaft und schwer für mich, das zu sagen. Das Militär hätte Be'eri verteidigen müssen. Leider war die Armee nicht da. Viele Stunden versuchten die Einwohner selbst, ihre Familien mit ihren Körpern zu schützen, allein gegen die Terroristen. Der Bericht räumt schwere Versäumnisse der Armee ein. So seien hunderte Soldaten während der Kämpfe am Kibbuz-Eingang gewesen, aber nicht hineingegangen. Auch hätte die Armee erst verwundete Soldaten in Sicherheit gebracht, während Zivilisten in ihren Häusern getötet und entführt wurden. Soldaten hätten den Kibbuz während der Kämpfe verlassen, ohne Vorgesetzte zu informieren. Erst am späten Nachmittag des 7. Oktober sei es gelungen, Be'eri zurückzuerobern. Ziva Yelin ist die Tochter eines der Gründer des Kibbuz Be'eri und Künstlerin. Sie hat den Angriff überlebt.
We just sat there 11 hours, very quiet, that no one will know you are here.
Wir haben 11 Stunden in unserem Haus gesessen, keinen Mucks gemacht, nur geflüstert, dass niemand weiß, dass wir da sind. Wir haben gehört, wie sie auf Arabisch schreien, rennen, die Schüsse. Mein Sohn war in der Armee. Er war mit seinem Handy in Kontakt mit Freunden in der Armee, hat ihnen Koordinaten von Häusern geschickt, wo sie Familien helfen sollten.
Of the families that they must help them.
Viele Nachbarn von Jelin wurden getötet. Obwohl sie neben der Stelle wohnte, wo die Terroristen durch den Zaun brachen, liefen die in eine andere Richtung. Das habe sie gerettet, sagt sie. Auch Amit Solve hat überlebt. Er ist der amtierende Vorsitzende des Kibbutz. Für ihn ist es sehr wichtig, dass die Armee jetzt die Verantwortung übernimmt. Dennoch seien Fragen offen geblieben. Sie haben eine Untersuchung gemacht. Das soll mich in der Zukunft beruhigen. Aber wir haben keine Antwort darauf bekommen, warum die Armee nicht sofort da war, warum wir allein gelassen wurden. Chaos in den ersten Stunden, wo die Hamas dutzende Orte parallel angriff, eine fehlende Kommandostruktur. Der Bericht deutet das an. Meir Zabif aus Be'eri reicht das nicht. Am 7. Oktober töteten die Terroristen seine Schwester und seinen Bruder in der Nähe eines Hauses, in dem sich Terroristen mit Geiseln verschanzten. Die israelische Armee schoss mit einem Panzer auf das Haus, das einem Mann namens Pessi Cohen gehörte. Die meisten Geiseln starben. Im Untersuchungsbericht schreibt die Armee, die Geiseln im Haus seien von Terroristen ermordet worden. Einwohner Meir Zabif ist skeptisch. Ich glaube, der Bericht ist eine Täuschung. Er kommt von der Armee, nicht von der Polizei, nicht vom Staat. Ich glaube nichts von dem, was da drin steht. Meine Schwester wurde neben Pessis Haus getötet. Wo war die Armee? Ich glaube keinem, nicht der Regierung, nicht der Armee. Die Bewohner des Kibbutz Be'eri fordern eine unabhängige Untersuchung. Vor allem wollen sie wissen, wie sie sich wieder sicher fühlen können, falls sie jemals nach Be'eri zurückkehren.
Wir kommen nach Finnland. Dort hat das Parlament über ein Notstandsgesetz abgestimmt. Und zwar über eines, das, wenn es Anwendung findet, wahrscheinlich gegen internationales Recht verstoßen wird. Es geht um sogenannte Pushbacks an der Grenze. Asylsuchende, die von Russland nach Finnland kommen, sollen ohne ein Asylverfahren umgehend abgewiesen werden dürfen. Die Mitte-Rechts-Regierung begründet diesen Schritt damit, dass Moskau gezielt Migrantinnen und Migranten an die Grenze bringe. 2023 waren es über 1300 Menschen, die teils sogar auf Fahrrädern an der Grenze ankamen. Seit Monaten sind deshalb alle Übergänge an der über 1300 Kilometer langen Grenze geschlossen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Gesetz wenig überraschend scharf. Mehr dazu von Sophie Donkes.
Etwa 1300 Migrantinnen und Migranten standen im vergangenen Jahr plötzlich an den finnisch-russischen Grenzübergängen. Das sind viel mehr als sonst und dafür hatte die finnische Mitte-Rechts-Regierung eine Erklärung. Moskau schleuse gezielt Menschen an die Grenze, eine hybride Kriegsführung als Folge des finnischen NATO-Beitritts. Seit Monaten schon sind alle Grenzübergänge nach Russland geschlossen. Nun geht Finnland noch einen notwendigen Schritt weiter, sagt Regierungschef Petteri Orpo von der konservativen Partei. Wir haben mal wieder gezeigt, dass wir geeint sind bei Fragen der nationalen Sicherheit und der Grenzsicherheit. Wir sind in der Lage, gemeinsame Lösungen zu finden. Dieses Gesetz ist eine Vorbereitung darauf, dass Finnland in Zukunft wieder Ziel hybrider Einflussnahme werden könnte über instrumentalisierte Migration. Ich hoffe, dass dieses Gesetz niemals angewendet werden muss. Das Gesetz sieht nun vor, dass sogenannte Pushbacks an der über 1300 Kilometer langen Grenze möglich sind. Das bedeutet, dass Migrantinnen und Migranten an der Grenze direkt abgewiesen werden dürfen, ohne vorheriges Asylverfahren. Die Erlaubnis dazu erhält der finnische Grenzschutz dann, wenn das Gesetz aktiviert wird und das auch zunächst immer nur für einen Monat. In Finnland wurde darüber seit langem diskutiert und es war völlig unklar, ob die nötige 5/6-Mehrheit im Parlament erreicht wird. Am Ende stimmten auch große Teile der Sozialdemokraten für das Gesetz. Li Andersson von der Linkspartei jedoch war strikt dagegen. Niemand konnte überzeugend erklären, wie und in welcher Weise mehrere tausend Asylsuchende an der Ostgrenze die Souveränität Finnlands bedrohen. Wir sind alle einer Meinung, dass Russlands Aktivitäten zu verurteilen sind. Dennoch stellt sich die Frage, warum Asylsuchende, die von anderswo über Russland nach Finnland kommen, eine Bedrohung für unsere Unabhängigkeit darstellen. Auch Auch in den baltischen Staaten sind die sogenannten Pushbacks teilweise durch nationale Gesetze gedeckt und gelebte Praxis. Damit verstoßen Staaten gegen internationales Recht, sagen Menschenrechtsorganisationen. Auch der Menschenrechtskommissar des Europarates hatte Finnland aufgefordert, das Ausnahmegesetz nicht zu beschließen. Die Genfer Flüchtlingskonventionen und auch die europäischen Menschenrechtskonventionen würden durch dieses Gesetz in Teilen missachtet. Annika Sandlund vom UN-Flüchtlingshilfswerk Nordeuropa warnt vor den Folgen der Pushbacks für Migranten.
So what we've seen, unfortunately, at some of European
supporters, es hat an Europas Grenzen bereits Tote gegeben, darunter auch Kinder. In Nordeuropa haben Menschen schwere gesundheitliche Schäden erlitten, wie Erfrierungen, die zu Amputationen geführt haben. Als Folge, dass sie zwischen Grenzstationen hin und her geschickt werden, ohne ein Land betreten zu dürfen. Finnland habe sich traditionell immer für Menschenrechte stark gemacht. Das neue Gesetz sei eine Art Kehrtwende, so die Menschenrechtlerin.
Mehr als 8 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Gut 10,3 Milliarden Menschen sollen es Mitte der 2080er Jahre sein. Das dann der Höchststand, erst dann gehe der Menschheitsbestand wieder zurück. So zumindest die neueste Prognose der Vereinten Nationen, die am gestrigen Weltbevölkerungstag vorgestellt wurde. Und da geht es nicht nur darum, zu staunen, wie groß die Menschheit wird, sondern wo es künftig Investitionen in Bildung, Ernährung und soziale Absicherung braucht. Mit Afrika steht besonders ein Kontinent im Fokus. Warum das so ist? Florian Zinner erklärt die Hintergründe.
Man könnte sagen, die Zukunft der Menschheit liegt dort, wo auch ihre Wiege ist. In der UN-Weltbevölkerungsprognose ist Afrika der einzige Kontinent, auf dem bis ins nächste Jahrhundert hinein die Bevölkerung stark wachsen wird. Grund ist die immer noch recht hohe Geburtenrate, sagt Nele Disselkamp vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Und das führt dazu, dass hier Bevölkerungen eben immer noch sehr jung sind und eben auch weiterhin viele Kinder bekommen.
Denn gerade in ungesicherten Lebensverhältnissen seien Kinder für viele Menschen eine Form der Absicherung fürs Alter.
Aus der Entwicklung zum Beispiel europäischer Staaten wissen wir, dass die Kinderzahlen anfangen zu sinken, wenn sich auch die Lebensbedingungen verbessern.
Das zeigt sich auch in Nigeria. Bei allen statistischen Unsicherheiten Ende des Jahrhunderts nach Indien, China und Pakistan immerhin das viertgrößte Land der Welt. Ende der 1970er hat eine Frau dort noch gut 7 Kinder zur Welt gebracht. Zurzeit sind es etwas mehr als 4, gegen Ende des Jahrhunderts wohl 2. Im Vergleich zur letzten Bevölkerungsprognose 2022 wurde der Trend etwas nach unten korrigiert. Das betrifft auch die generelle Bevölkerungsentwicklung in afrikanischen Ländern. Ein normaler Prozess, sagt Frank Swiatschny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden.
Die Korrektur ergibt sich aus der Verfügbarkeit neuer statistischer Daten. In vielen Ländern, in denen die Statistiksysteme nicht sehr gut ausgebaut sind, dauert es oft viele Jahre, bis verlässliche Daten verfügbar werden.
Das zeigt, eine Bevölkerungsprognose ist nie fertig, sondern ein fortlaufender Prozess, in den neben historischen Trends auch aktuelle Daten zu Geburten und Lebenserwartung einfließen. Oder zur Migration. Der Grund, warum für das wohlhabende Nordamerika das Bevölkerungswachstum nach oben korrigiert wurde. Und auch, warum der Rückgang im alternden Deutschland auf 70 Millionen Ende des Jahrhunderts moderat ausfällt. Eine Glaskugel ist die UN-Bevölkerungsprognose trotzdem nicht, betont Frank Swiatschny.
Eine solche Annahmesetzung kann natürlich nie besondere Krisen oder ähnliche Ereignisse berücksichtigen.
Dennoch würden Effekte wie eine erhöhte Sterblichkeit durch Corona über lange Sicht wieder ausgeglichen. Allerdings ist auch nach der Pandemie die Geburtenrate in Ländern wie China, Taiwan und Südkorea noch einmal zurückgegangen, obwohl das Niveau dort ohnehin schon niedrig ist. Auch das bevölkerungsreiche Asien schrumpft. Auch deshalb wird Ende des Jahrhunderts Afrika in der gleichen Liga spielen.
Und zum Ende der Sendung der Blick auf die Tour de France. Die heutige 13. Etappe führte über 165 Kilometer von Argent nach Pau. Und für einen deutschen Fahrer im Feld lief es heute erneut richtig gut. Mehr von Tourreporter Holger Gerska.
Es ist ein besonderer Hattrick für Pascal Ackermann. Zum dritten Mal hintereinander ist er in einem Massensprint der Tour de France Dritter geworden. Es ist ein tolles Resultat, aber er träumt natürlich von etwas mehr. Diesmal hat wieder Jasper Philipsen gewonnen. Für den Belgier war es der zweite Etappensieg während dieser Rundfahrt. Und wie schon am Vortag erneut Platz 2 für Wout van Aert. Dahinter dann Pascal Ackermann, dem diesmal bei freier Fahrt am Ende wohl etwas die Endgeschwindigkeit fehlte. Trotzdem natürlich ein gutes Resultat. Es war eine sehr aktionsreiche Etappe mit vielen Attacken, mit vielen Ausreißversuchen und am Ende doch diesen Massensprint. Im gelben Trikot bleibt Tadej Pogacar. Einen weiteren Schlagabtausch mit seinem Rivalen Jonas Vingegaard werden wir am Wochenende erleben. Dann geht es in die Pyrenäen.
Fehlt uns noch ein schnelles Wetter. Heute Abend wird es frisch, 11 Grad, dazu Schauer. Morgen ein Mix aus Wolken und Regen bei 23 Grad und der Sonntag trocken bei 26 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend mit Florian Mayer. Weiter geht's mit Sarah Sassou und der SR2-Abendmusik. Viel Vergnügen.